right pump, son. Nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning.
Das ist wahrscheinlich das legendärste Filmzitat von dem Schauspieler, der am 15. Februar 2026 ist gestorben. Robert Duvall mit 95, sein Zitat aus dem Film Apocalypse Now. Ich liebe den Geruch von frischem Napalm am Morgen. Etwas so frei übersetzt, hat er dann zumal gesagt, 1979, in dem Film von Francis Ford Coppola. Und mit dem muss man ja fast einen Filmsünderfolg die Woche eröffnen. Und darum herzlich willkommen, auch wenn der Rest mit dem nicht sehr viel zu tun hat. Und rest in peace, Robert Duvall. Hat mich irgendwie ein bisschen schockiert, als ich das gelesen habe, die Woche, der Tod von ihm, weil ich bin letztes Wochenende noch am Pate-Marathon gewesen, im Excelsior zu Bruck. Ein Kino, das ich glaube so schon etwa mal erwähnt habe, wo der Kollege Alex vom CineSwiss Podcast da involviert ist, oder beziehungsweise der ganze CineSwiss Podcast involviert ist, beim Excelsior und auch beim Odeonsbruck. Die organisieren dort regelmässig Veranstaltungen. Und letztes Wochenende haben sie die ganze Pate-Reihe gezeigt. Also 539 Minuten waren es, glaube ich, also um die 9 Stunden Pate. Und da ist halt Robert Duvall als Consigliere, als Berater von der Mafia-Bossen, zuerst Vito Corleone, gespielt vom legendären Marlon Brando und dann vom Al Pacino, sein Sohn Michael Corleone im zweiten Teil. Und Robert Duvall dort als Berater, der bleibt Demo und ja, dann noch wieder denkt, schade, ist er im dritten Teil nicht mehr vorkommen. Und kurz darauf aber kommt die Meldung, Robert Duvall ist gestorben und darum jetzt an dieser Stelle noch eine kleine Verabschiedung. Wird ja der am 16. März wahrscheinlich auch auftauchen in diesen In Memoriam Einspieler, die sie auch an den Oscars zeigen. Und so sind wir jetzt auch durch einen eher traurigen Anlass zum Thema übergeschwappt, was jetzt darum geht. Die Oscars 2026 stehen in den Startlöchern. 16. März, habe ich gesagt, werden sie wieder verlieren zum 98. Mal im Dolby Theater in Los Angeles. Und ja, ich sage es alle Jahre wieder, man kann von den Oscars halten, was man will. Irgendwie beschäftigen sie mich gleich jedes Jahr immer wieder und darum muss auch dieses Jahr wieder eine kleine Vorschau kommen. Ein bisschen später als sonst abends. Normalerweise geht es aber so eine Woche, zwei, bis ich mich durchringe, über die Oscar-Nominationen zu reden. Das Mal ist es ein Monat her, seit die Nominationen sind bekannt gegeben worden. Dafür bin ich jetzt an dieser Stelle schon so gut vorbereitet wie noch selten, wo die Oscars noch nicht stattgefunden haben, beziehungsweise wo es noch ein Moment gibt, bis sie dann stattfinden, nämlich von den nominierten Filmen für den besten Film. Ausser einen schon alle gesehen und den einen habe ich noch nicht gesehen, weil bei uns noch nicht offiziell angelaufen ist. Marty Supreme wäre der Film, wo mir noch fehlt. Aber das würde ich sagen, ist eigentlich Grundvoraussetzung gar nicht mal so schlecht, für schon mal ein bisschen zu schauen, was dann am 16. März alles könnte passieren. Interessant ist ja, dass das Jahr wenig Skandal gegeben hat. Ich habe jetzt auch gedacht, oh, jetzt, wenn ich schon fast einen Monat warte, für auf die Oscars zu schauen, müsste ich vielleicht schnell so ein bisschen die News durchchecken, was eigentlich so alles ist berichtet worden über die Oscar-Verleihung 2026. Ich erinnere, letztes Jahr hat es etliche Kontroversen gegen kurz nachdem Nominationen sind bekannt gegeben worden. Ich erinnere da an die Kontroverse rund um die Hauptdarstellerin von Emilia Pérez, Carla Sofia Gascón. Ich weiß nicht, ob das dazu geführt hat, dass sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin auch nicht bekommen hat. Das sei mal dahingestellt. Das war eine Kontroverse gewesen, die ganze Geschichte rund um The Brutalist, weil man dort offenbar technisch nachgeholfen hat, für den osteuropäischen Dialekt ein bisschen schöner zu machen. Das war ja eine Diskussion gewesen, darf man so einen Film überhaupt nominieren, vor allem so in der Kategorie «Bestes Schauspiel», wenn die Schauspieler und Schauspielerinnen wie der Adrian Brody oder Felicity Jones im Endprodukt nicht die tatsächliche Sprache zur Geltung gekommen ist, sondern dort eben technisch nachgeholfen wurde. Und auch sonst war KI ein Thema gewesen letztes Jahr. Inwiefern dürfen Filme nominiert werden, wo KI ist, gebraucht wurde und so weiter und so fort. Da hat es etliche Sachen gegeben, die zu reden gegeben. Und das Jahr ist es erstaunlich ruhig rund um die Oscar-Verleihung. Ich weiss nicht, ob es daran liegt, dass in den USA momentan so viel anderer Mist passiert, was eben dazu könnte verleiten, zu erwarten, dass vielleicht die Verleihung dieses Jahr ein bisschen langweilig wird. Wobei, letztes Jahr war sie ja ziemlich mehr gewesen, die Veranstaltung. Kurz die Erinnerung, der Conan O'Brien, der Late-Night-Show-Host, hat die Oscars zum ersten Mal moderiert. Wird es auch dieses Jahr wieder machen. Und ja, seine Witze waren zwar ein bisschen bissiger gewesen, muss man sagen, als zum Teil die von Jimmy Kimmel, der die Oscars vorher moderiert hat, aber sonst war da auch nicht so viel Biss dahinter. Es ist jetzt auch nicht wirklich viel geblieben, ausser der Endauftritt von den Feuerwehrleuten ist mir noch so in Erinnerung, weil dann ja die grossen Feuer zu Los Angeles waren, die recht zu reden gegeben hat. Und Conan O'Brien, der Feuerwehrmann, auf die Bühne hat gebeten, wo er irgendwelche Witze rezitiert hat. Das war nicht unbedingt ein sehr lustiger Moment gewesen, aber immerhin noch so einer, der geblieben ist. Das sagt ja schon sehr viel aus über die Oscar-Verleihung letztes Jahr. Nein, das Bond-Medley ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil sich ja dann Barbara Broccoli und der Michael G. Wilson kurz vorher zurückgezogen aus dem James-Bond-Franchise als langjähriger Produzent und Produzentin und das Ganze an Amazon haben abgegeben, vollumfänglich. Aber das Medley dann, wo sie irgendeine ganz schräge Auswahl an Songs präsentiert haben auf der Oscar-Bühne, hat alles so hergejuffelt, gewirkt, nicht wirklich durchdacht und ist auch so ein bisschen trotzdem in Erinnerung geblieben, der Moment. Und was natürlich auch so ein Moment war, ist Adrian Brody, seine Dankesrede, die ja auch ein bisschen zum Fremdschämen war, und er den Oscar durfte entgegennehmen als bester Hauptdarsteller zu The Brutalist. Das sind so die Sachen, die letztes Jahr geblieben sind. Und ihr hört es, nichts, was eigentlich so grossartig, man müsste sagen, wow, das sind jetzt Oscars gewesen, wo irgendwie in 10 Jahren, 15 Jahren darüber geredet wird, falls es solche Verleihungen überhaupt gibt. Mal, das gibt es. Es hat immer so Momente gegeben, wo sie rausgestochen. Der Roberto Benigni, der zum anderen Oscar gewonnen hat, auf den Stuhl hochgeklettert ist und sich so riesig gefreut hat. Der Marlon Brando, der anstatt selber den Oscar entgegengenommen hat, eine amerikanische Ureinwohnerin auf die Bühne geschickt hat. Oder dann zumal, wo beim David Niven hinten dran jemand geflitzt hat. Das sind so Momente, die bleiben und so einen hat letztes Jahr definitiv gefällt. Und man könnte jetzt natürlich denken, dass das Jahr ähnlich wird. Wobei, es ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, bei allem, was momentan in den USA abgeht, so politisch gesehen. Hat sehr viel Potenzial, das an den Oscars aufzugreifen. Ich weiss nicht, ob sie den Mut haben, dort gegen die US-Regierung so eine Seitenhieb zu veranstalten. Von Conan O'Brien wäre es eigentlich zu erwarten. Oder er hat Angst, dass er auch geschossen wird, so wie der Jimmy Kimmel, der ja kurzfristig ist rausgeschmissen wurde bei seiner Sendung, weil er sich gegen Trump geäussert hat. Der Stephen Colbert, der ja seine Late-Night-Show ja in absehbarer Zeit tatsächlich ganz muss aufhören. Und darum ist so ein bisschen die Frage, wie fest das politische Geschehen ihr Oscar-Verleihung selber thematisiert wird in den Zwischensequenzen, Zwischenmoderationen von Conan O'Brien, in den Dankesreden dann. Was man aber muss sagen, dass die Oscar-Nominationen an sich schon so eine politische Färbung haben, wenn man so ein bisschen genauer her schaut. Und genau das möchte ich jetzt machen, indem wir die nominierten Filme mal ein bisschen genauer durchgehen. Und angefangen bei den zwei ganz grossen, die am meisten Nominationen bekommen haben. Wir fangen natürlich mit dem, der Rekorde gebrochen hat in diesem Jahr.
Camera speed.
Sound production, take one.
Action!
We've been gone a long time. We back now.
You twins?
Nah, we cousins.
Sinners, der Film von Ryan Coogler. Um nicht zu viel zu verraten, weil ich weiss, dass es wahrscheinlich Leute gibt unter euch, die den Film noch nicht gesehen haben, sage ich jetzt mal, es handelt sich hier um ein amerikanisches Südstaaten-Drama, das in den 1920er, 30er Jahren während der Prohibition oder kurz nach der Prohibition spielt. So ein Gangster-Drama, sage ich jetzt mal, wo vor allem das Augenmerk auf der dunkelhäutigen amerikanischen Bevölkerung oder aus den Eingewanderten, im asiatischen Raum hat es ja auch Leute dabei, oder auch irische Einwanderer sind dort auch Thema in diesem Film und was dort genau passiert. Das verrate ich jetzt nicht, aber ihr hört es schon so ein bisschen. Anhand von was für verschiedene Kulturen in diesem Film auftauchen, dass es schon so eine gewisse politische Färbung könnte haben, dass dieser Film jetzt sage und schreibe 16 Mal ist nominiert worden an den Oscars. Absoluter Rekord, so viele Oscar-Nominationen vorher noch nie. Ein Film bekommen, auch in den natürlich Hauptkategorien, überall taucht Sinners auf. Und ja, das an sich ist natürlich erwähnenswert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel er tatsächlich abstauben kann, der Film. Weil wir haben letztes Jahr mit Emilia Perez auch so einen Film gehabt, der extrem viel nominiert ist worden, wo er Gott ziemlich abgeschifft ist im Endeffekt gesehen. Dort hat es ja am Schluss zwei Oscars gegeben. Zoe Saldana hat den Oscar bekommen als beste Nebendarstellerin. Und der Song «El Mal», wie er, glaube ich, geheißen hat, ist ausgezeichnet worden. Und sonst ist, glaube ich, Emilia Perez, vielleicht auch wegen der Kontroverse, die ich vorher angesprochen habe, ziemlich leer ausgegangen bei den Oscars. Bei Sinners ist man sich jetzt natürlich fragt man sich jetzt, wie viel von diesen 16 Nominationen dass der Film tatsächlich in Oscars kann umwandeln kann. Ich habe es an dieser Stelle hier schon erwähnt. Ich bin jetzt nicht der grösste Fan von diesem Film. Er sieht verdammt gut aus. Der Sound, den man da schon einen kleinen Ausschnitt gehört hat, der ist auch wahnsinnig gut. Also er tönt gut, er sieht gut aus. Das einzige Problem, das ich ein bisschen habe, ist einerseits die Doppelrolle, die Michael B. Jordan spielt, als Hauptdarsteller. Der spielt ja als Zwillingsbrüderpaar. Ist natürlich wegen dem nominiert für Oscar als bester Hauptdarsteller. Da kommen wir dann später noch ein bisschen dazu. Aber eben die Story an sich ist von mir aus gesehen ein bisschen dünn und erzählt eigentlich nichts wirklich Neues. Da gibt es ganz viele Leute, die mir würden sprechen. Ich sehe etwas weniger in diesem Film als andere. Darum ja, weiss ich auch nicht so genau, ob jetzt der tatsächlich unbedingt so oft muss nominiert sein. Das sei mal dahingestellt. Ich fände es jetzt auch nicht extrem Weltuntergang, wenn jetzt der eine oder andere würde abräumen. So ist es dann auch nicht. Also einfach so ein von mir aus gesehen, so ein kleines Fragezeichen, ist jetzt das wirklich nötig, dass der 16 Mal nominiert ist. Das sind zwei mehr als die bisherigen Spitzenreiter gehabt. Maximal sind es 14 bis jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Unter anderem Titanic, der ja dann noch rekordmässig viele Oscars gewonnen hat. Und Lakeland, habe ich das richtig aufgeschrieben? Heißt das Lakeland? Das ist. Ah, nein! La La Land, natürlich, das ist schön, wenn man seine eigenen Notizen nicht mehr richtig lesen kann. La La Land hat hier 14 Nominationen gehabt. Ah, lustig. Nein, darum, die Frage ist, wie viel das der Sinners tatsächlich Goldmändli kann umwandeln kann. Wir sind gespannt, wie gesagt, für mich wäre es kein Problem, wenn der ein oder andere Preis gewinnt, dann könnte ich sehr gut damit leben. Ist jetzt aber nicht der Film, der mir jetzt besonders in Erinnerung bleibt aus dem letzten Jahr, wobei man da fairerweise auch muss sagen, mir hat jemand gefragt, welches ist denn jetzt der Film von dir aus gesehen, der jetzt da die Oscars wirklich abräumen sollte, rein von dem, was er so für einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und ich habe so lange müssen überlegen, weil mir irgendwie auch gekennst war. Es hat viele nette Filme gegeben im letzten Jahr, aber wirklich kennen, ich würde sagen, in 10, 20 Jahren redet man da noch gross darüber. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem bei dieser Oscar-Verleihung oder den Oscar-Nominationen. Komme ich dann vielleicht beim einen oder anderen Film noch ein bisschen genauer drauf zu reden. Und vielleicht auch bei dem Film, der am zweitmeisten nominiert ist worden.
I need you, brother! Sensei, please!
Courage, Bob. Courage.
That's it? Courage. Yeah. Yes. Thank you. Hey. Thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it. Viva la Revolution!
Ich habe zwar relativ gelobt in meinem Winterpotpourri aus dem letzten Jahr. One Battle After Another ist 13 Mal nominiert an den Oscars. Und da geht es ja um so eine Revoluzzer-Gruppe, French 75 heissen die, wo unter anderem so ein Einwanderer-Camp befreien, wo Leute ausgewiesen werden sollen. Und ja, natürlich in der aktuellen politischen Situation in den USA, meine, mit der ganzen Eisthematik und weiss ich was alles, wo ja mit der Einwanderung momentan ein richtig heisses Eisen ist One Battle After Another, also definitiv ein politisches Statement, dass der jetzt 13 Mal nominiert ist. Und da bei dem, der ist sehr gut gemacht, hat super Leute, die mitspielen, geilen Sound, geile Bilder, gute Regie. Also er ist schon so einer von denen, der muss sagen, ja, wenn man das mittelmässige oder okay, mittelmässig ist ein bisschen fies, okay, das Kinojahr anschaut, dann sticht der definitiv raus. Ich habe das Gefühl, dass das davon abhängt, wie politisch die Oscars dieses Jahr sein, wie fest dass der abräumt, der Film von diesen 13 Nominationen, die er geholt hat. Auf die einzelnen Nominationen gehe ich dann auch noch ein bisschen genauer ein. Kommen wir zu denen, die ein bisschen weiter unter sind, also immer noch relativ viele Nominationen haben, aber jetzt nicht die Spitzenreiter sind, wie die beiden Beispiele «One Battle After Another» und «Blood and Sinners». Da hatten wir «Frankenstein», «Marty Supreme» und «Sentimental Value» mit jeweils 9 Nominationen. «Frankenstein» kann ich mir natürlich so in der technischen Kategorie sehr gut vorstellen, mit dem ganzen Kostüm, Sachen, Kulissen und alles, was wunderbar aussieht. Natürlich typisch Guillermo del Toro, also das ist der Regisseur, für die, die es nicht wissen, so ein bisschen gotischer Charakter und so ein bisschen übertrieben zum Teil und sehr märchenhaft. Sehr gut gemacht, aber eben so vom Film selber her, der ist auch als besten Film nominiert. Ja, da gehe ich dann auch noch später ein bisschen drauf ein. Dann haben wir eben Marty Supreme habe ich schon angesprochen, bei dem ist es jetzt noch ein bisschen schwierig zu sagen, wo oder wie viel ich dem würde zusprechen, weil ich den noch nicht gesehen habe. Das ist der Endfilm von der Nominierten als besten Film, den ich noch nicht gesehen habe. Der ist aber sicher auch für 9 Oscars nominiert und «Sentimental Value». Das ist auch noch so eine kleine erstaunliche Zahl an Nominationen, die der geholt hat. Das ist so eine europäische Co-Produktion aus Norwegen. Frankreich hat noch die Finger drin gehabt und sonst noch etliche europäische Länder. Ich weiß es nicht mehr alle auswendig. Und es geht um einen älteren Regisseur, gespielt von Stellan Skarsgård, oder wie man den Namen richtig ausspricht, ich verzeihe jetzt mir, wo 2 Töchter hat. Zur einen hat er sich ein bisschen entfremdet, obwohl die eigentlich im ähnlichen Medium unterwegs sind wie er. Sie spielt als Theaterschauspielerin unterwegs. Und er probiert sich jetzt dieser Tochter ein bisschen anzunähern, indem er ein Drehbuch verfilmen will, das quasi ihr auf den Leib geschrieben ist. Und so ist es so ein bisschen seine Art und Weise, weil er es halt nicht anders ausdrücken kann, seine Zuneigung zu zeigen gegenüber der einen Tochter. Das ist dann noch eine Schwester, also ihre 2 Töchter, die ist dort auch noch dabei. Und das ist so ein bisschen ein Familiendrama, kann man fast sagen, das vor allem in einem Haus zentral spielt. Das hat mich jetzt gleich kurz letztes Mal nachschauen. Also es ist eine Co-Produktion von Norwegen, Dänemark, Schweden, Deutschland und Frankreich. Und der Film, der spielt auch mehrheitlich zu Norwegen. Ja, der horcht auf, der Stellan Skarsgård ist doch Schwede. Ja, aber er ist dann zumal, wo er geheiratet hat. Seine Frau war Norwegerin, sie sind auf Norwegen gezügelt, in so ein Haus. Und das Haus spielt eben eine wichtige Rolle in diesem Film, wo ganz viel von dieser Handlung spielt. Und das ist ein schöner Film. Es ist ein sehr ruhig erzählter Film, schön gemacht. Joachim Trier hat hier Regie geführt. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Lars von Trier natürlich. Was hat er sonst noch so gemacht? «Der schlimmste Mensch der Welt» 2021, «Selma» 2017. Das sind so Filme, die man vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm hat. Aber jetzt so schön, dass der auch mal so ein bisschen Fokus gerückt wird. Er mit seinem filmischen Schaffen zusammen für 9 Oscars nominiert ist worden und das auch so in den Hauptkategorien. Viele werten das ja auch ein bisschen als Zeichen, dass Hollywood endlich mal gelernt hat, doch über den Tellerrand zu schauen und auch die europäischen Filme schaffen und überhaupt das Film schaffen, außerhalb von Nordamerika ein bisschen mehr in Fokus zu nehmen und «Sentimental Value». Ja, jetzt der zum Beispiel auch gesehen im Kino, das ist ein schöner Film, hat für mich jetzt aber auch nicht so einen, wo ich muss sagen, boah, hat mich jetzt gerade vom Stühle gehauen. Was das Schöne ist an diesem Film, er ist nicht so übertrieben, wie andere Filme, die ich da jetzt noch drüber rede. Also er ist nicht so bedeutungsschwanger gespielt, sondern sehr zurückhaltend, sage ich jetzt mal, und irgendwie nahbar, weil es so wie eine Geschichte wirkt, die aus dem Leben gegriffen sein kann. Natürlich, oder? Klar, schon im nicht ganz alltäglichen Milieu. Ich meine, wer von euch hat einen Filmregisseur zum Vater zum Beispiel und ein Geschwister, die wo Schauspielerin ist, plus die amerikanische Schauspielerin, die bei dir daheim ein- und ausgeht. Ja, logisch. Ihr wisst, was ich meine. Es ist eine sehr gärtende Geschichte, die hier erzählt wird. Und darum auch erfrischend ist der Film jetzt hier nominiert. Das pure Gegenteil, wenn ich sage geerdet und zurückhaltend, ist der Film «Hamnet» von Chloe Zhao. Das ist eine Buchverfilmung, die die fiktive Geschichte erzählt von William Shakespeare, seiner Frau und ihrem Sohn Hamnet. Also «Hamnet». Auf Englisch natürlich. Das soll Geschichte erzählen, wie das Stück «Hamlet» von Shakespeare entstanden ist, weil es ist überliefert, dass der Shakespeare tatsächlich einen Sohn hatte, der «Hamnet» geheissen hat. Und hier in diesem Film passiert etwas mit dem Sohn, das dann zu einem grossen Familiendrama führt. Und der Shakespeare dazu verleitet, die ganze Trauer, die er hat, zu verarbeiten bei diesem Stück. Und wie ich vorher gesagt habe, «Sentimental Value» ist ein sehr geerdetes, zurückhaltendes Stück Film. Der ist Hamnet, das pure Gegenteil. Leck ist der Film bedeutungsschwanger gespielt und auf Tränendrüsen drückt. Da kann man auch ganz viel darüber lesen. Da geht die Meinung auch extrem weit auseinander. Es ist ganz schwierig zu sagen. Auch die Delphi ist ab und die haben gehüllt wie Schlosshunde. wo sie den Film gesehen haben, weil er wirklich so emotional ist. Und andere haben so den Kopf geschüttelt und gefunden, ja, es ist jetzt aber schon ein bisschen pathetisch. Und ich gehöre jetzt eher zu den Letzteren. Ist klar, dass der Film muss für Oscars nominiert werden. Ganze 8 Nominationen hat er. Ich komme dann später noch ein dazu, was ich meine mit dem Bedeutungsschwanger und auf Tränendrüse drückt. Also, kann man machen. Ist von mir ist das ein typisches Oscar-Bait. Sagt man dem, sorry für Anglizismus, kommt gar nichts Besseres in den Sinn. Ja, man kann, es ist so auf Oscar-Nomination gedrückt, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Der Hamlet, und darum logisch, hat er auch so viele Nominationen bekommen. Wo ich eher ein bisschen stumpig war, ist, dass Bugonia immerhin 4 Nominationen bekommen hat. Das ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber immerhin ist der auch dabei. Das ist der neueste Film von Yorgos Lanthimos. Der hat ja in den letzten Jahren einen nach dem anderen rausgehauen. Hat vor 2 Jahren, ist es, glaube ich, hat er sein grosses Jahr gehabt mit Poor Things, der dann als bester Film abgeräumt hat. Stimmt nicht. Jetzt habe ich es euch erzählt. Das beste Film hat er gar nicht gewonnen. Denn in diesem Jahr war es Emma Stone, die gewonnen hat. Als beste Hauptdarstellerin. Was hat er noch gehabt? Bestes Szenenbild, bestes Kostüm, bestes Make-up und Frisuren. Jetzt nimmt mich aber gerade Wunder, wer hätte denn gewonnen gehabt? Ah, das ist das grosse Oppenheimer. Ah ja, ist das gewesen, genau, wo ja 7 Oscars dann abgestaubt hat. Poor Things dann 4 als zweitbester Film in dem Fall. Oder am zweitmeisten Oscars bekommen. Logisch, das habe ich ganz vergessen, das Oppenheimer war. Aber ist ja gleich auf jeden Fall dann zumal natürlich ein Erfolg für Lanthimos, der, glaube ich, immer noch auf seinen Oscar wartet als bester Regisseur. Und auch besten Film hat er auch noch nie gewonnen. Er war zwar schon ein paar Mal nominiert gewesen. Aber eben, jetzt ist Bugonia hier auf dieser Liste Nominationen. Ich weiß jetzt nicht, ob der unbedingt grosse Chancen hat, den Preis zu gewinnen. Ich habe den jetzt auch gesehen vor kurzem. Es ist wie gewohnt einfach ein relativ schräger Film. Es geht um eine reiche Unternehmerin, die gespielt wird von Emma Stone, und 2 Querdenker, die nicht ganz populäre Theorien, sage ich jetzt mal, nicht ganz abgeneigt sein und darum die Unternehmerin entführen und bei sich daheim im Keller einsperren, weil sie das Gefühl haben, es sei ein Alien. Und das dreht sich dann so darum, dass die ganze Geschichte, das kann ich ja darauf zu reden kommen. Es ist für mich so ein bisschen, man hat halt die Oscars mit, oder die Kategorie irgendwie müssen füllen mit Filmen, und zum Teil tauchen da halt eben auch Sachen auf, wo ich finde, ja, aus im anderen Jahr wäre das gar nicht zur Debatte gestanden, dass die auftauchen. Mit dieser Nominationsliste, zumindest nicht für beste Filme und so. Also, das ist beim nächsten auch ein bisschen so. F1, der Formel-1-Film aus dem letzten Jahr. Habe ich jetzt auch nachgeholt vor kurzem. Ich habe den Film nicht im Kino gesehen. Also ich muss sagen, er ist super gemacht, sehr unterhaltsam. Aber so eine, es ist halt so eine 0815 Sportgeschichte, wie es zu Tausenden gibt. Und ich habe keine Ahnung, mir reisst es irgendwie auf eine Art und Weise jedes Mal gleich mit, obwohl all die Filme auf eine gleiche Art und Weise erzählt sind. Da hat man einen Typ, der war mal irgendwie gut gewesen, hat dann irgendeinen Scheiß gebaut und wegen dem auf dem Abstellgleis kommt nach Jahren wieder zurück, weil ihn irgendjemand aus der Versenkung holt und hat sein grosses Comeback und hat am Schluss doch noch den Erfolg, den er eigentlich sein ganzes Leben angestrebt hatte. Das ist so Geschichte von F1, ziemlich generisch, ihr gehört es, aber eben, wie gesagt, unterhaltsame Filme, wahnsinnig gut gemacht, und ich habe gestaunt, wie Formel 1 Rennen, die mich per se sonst im richtigen Leben überhaupt nicht interessieren, so ihre filmische Umsetzung können packen. Von dem her, also das Kränzchen, das winde ich jetzt mal, aber der hat jetzt definitiv, ehrlich gesagt, nicht viel verloren auf einer Liste mit den besten Filmen, eben so in den technischen Kategorien, da würde ich mir so der einen oder anderen zusprechen, was sei es der Sound, sei es der Defekte, die gut aussehen. Dort könnte ich mir gut vorstellen, dass er das eine oder andere könnte reissen, aber eben gerade so besten Film habe ich gedacht, was? Der hätte einfach die Liste müssen vorbekommen, weil mittlerweile sind ja, glaube ich, 10 Filme, die zugelassen sind. Das schneiden sie sich, glaube ich, zum Teil auch ein bisschen das eigene Fleisch, weil sie eben nicht so Sachen wie F1 müssen draufnehmen, wo ich ehrlich gesagt wirklich nicht so weiss, warum jetzt. Dann nehmen wir noch «O Agente Segreto», habe ich jetzt natürlich nicht richtig ausgesprochen, man wird es schön brasilianisch «Wow, Segredo» oder so aussprechen, das kann ich natürlich nicht. Der ist auch 4-mal nominiert. Da habe ich mittlerweile auch nachgeholt. Das ist eine schöne Geschichte aus den 70er Jahren. Also schön. Das ist eine schön erzählte Geschichte. Es spielt während der Militärdiktatur in Brasilien und handelt von einem Lehrer, einem ehemaligen, der bei einer Behörde arbeitet. Und wie der Titel schon verratet, hat es also eine leichte Geheimagenten-Hintergrund. Aber ihr müsst jetzt nicht meinen, dass es so James Bond-mässig ist, sondern eher so Geheimagent, wie er im richtigen Leben so würde auftauchen oder wie er könnte auftaucht sein, dann zumal in dieser Militärdiktatur. Der ist viermal nominiert, auch cooler Film, sehr schön gemacht. Und ich habe es ja eh gern, wenn man so ein bisschen in eine vergangene Zeit eintaucht, die jetzt nicht so weit weg ist. Die 70er Jahre ist ja das Zeitalter, das ich so ein bisschen romantisch verkläre. Ich weiss, auch dann hat es viel Scheiß gegeben. Ich habe die nicht erlebt. Darum ist für mich das so ein bisschen ein Jahrzehnt, das ich irgendwie sehr gerne habe, wenn das in Filmen abgedeckt wird. Und darum auch der Ausflug ins Brasilien in den 70er Jahren hat mich sehr gut gemundet, sage ich jetzt mal. Und auch bei diesem Film könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht zehn oder andere könnte gewinnen. Train Dreams ist hier auch noch auf dieser Liste. Das war auch so ein bisschen eine Überraschung. Sie spielt so Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert und begleitet Holzarbeiter, der das Aufkommen von der Eisenbahn miterlebt hat und mitgeschafft hat dort. Der Joel Egerton spielt dort die Hauptrolle. Der William H. Macy ist in einer wunderbaren Nebenrolle dort auch noch dabei. Es ist auch ein Film, der wunderbar daherkommt, sehr schön gefilmt, landschaftsmässig. Also da kann man sich richtig, richtig schwelgen, so in den schönen Landschaftsbildern, wo man so auch wieder mal die schönen Seiten, sage ich jetzt mal, von den USA sieht. Und auch ein Film, der sehr langsam erzählt ist, und nicht alle Welt lang dauert. Ich glaube, der ist so ein bisschen mehr als 90 Minuten lang. Und erzählt einfach das Schicksal von dem Typ, der dort arbeitet, so ein bisschen wie die technische Entwicklung vonstatten geht. Das Familiendrama ist ja auch noch Thema in diesem Film und so. Und wir verfolgen eigentlich den Typ so gewissen Lebensabschnitt lang. So ein bisschen die Überraschung, dass jetzt der hier auftaucht auf dieser Liste, aber ich komme da vielleicht später noch drauf, wenn ich auf die besten Filme komme, werde da wirklich von mir aus gesehen, könnte einen Oscar gewinnen, wenn es nach bleibendem Eindruck geht, was die filmische Schaffen angeht, könnte der vielleicht nochmal Thema werden, aber ja, dazu später. Jetzt handeln wir noch schnell so ein bisschen Huckepack alles ab, was sonst noch so nominiert ist. Alle, die zwei haben, Avatar, Fire and Ash, da erlauben wir jetzt einfach schnell drüber wegzuschauen, weil das ist auch so technische Nomination, die der bekommen hat, von der Story her, wird der wahrscheinlich, ist der, glaube ich, so ein bisschen vergessenswert, so wie ich gehört, wie gesagt, ja, nach dem ersten Avatar aufgehört. Ich habe es davon abhängig gemacht. Wenn mir der erste gefällt, schaue ich weiter und wenn mir der nicht so zusagt, dann lasse ich es gut sein. Und dass ich dann aufgehört habe, weiter schauen, da könnt ihr euch selber denken, was der Fall war. Blue Moon, der neueste von Richard Linklater, der bei uns in der Schweiz noch nicht läuft im Kino. Das ist der, der die Before Sunrise Filme gemacht hat. «Before Sunset» und «Before Midnight» haben sie geheissen, mit dem Ethan Hawke und der Julie Delpy, wo er in gewissen Jahresabständen ihre Liebesgeschichte erzählt, wo sie halt an dem Punkt im Leben, wo sie gerade stehen. Im ersten Film sind sie noch relativ jung, im zweiten Film treffen sie sich dann wieder, 10 Jahre später ist es, glaube ich, und im dritten Film sind sie eben auch Kurator und da geht es ein bisschen darum, eben, wie sich so ein paar über die Jahre so entwickelt und auseinanderlebt vielleicht auch. Er ist ja ein sehr bekannter Linklater, für, dass er in verschiedenen Zeitebenen mit den gleichen Schauspielern einen Film dreht. Da hat er es jetzt in einzelnen Filmen abgehandelt. Bei Boyhood hat er es ja in einen Film gepackt. Also da hat er ja, glaube ich, irgendwie 15, 20 Jahre gewesen, wo er mit den gleichen Darstellenden einen Film weiterverzählt hat. Der ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Und das ist doch ein bisschen Linklater sein Ding. Blue Moon ist jetzt sein neuester Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber der soll, glaube ich, auch nicht schlecht sein, habe ich gehört. Also der ist sicher auf meiner Schaugliste vom Jahr 2026. Wie gesagt, bei uns läuft er noch nicht. Der ist jetzt hier für 2 Oscars nominiert. Dann haben wir «It Was Just an Accident», iranischer Film von Jafar Panahi, der, glaube ich, so rein vom Drehen noch speziell war, weil er in seiner Heimat im Iran gedreht hat, was man sich ja nicht als einfach vorstellt und, glaube ich, so zu den ein oder anderen brenzligen Situationen geführt hat während der Dreharbeiten. Es geht um einen ehemaligen Gefängnishäftling im iranischen Regime, wo er auf seine Peiniger trifft. Ich habe den auch nicht gesehen, aber das klingt natürlich auch so nach Oscar-Material, das ausgezeichnet werden könnte. K-Pop Demon Hunters taucht auch noch auf dieser Gesamtliste an Nominierten. Da 2 Nominationen. Das ist ein Animationsfilm, der auch recht abgefeiert worden ist, den ich auch nicht gesehen habe, weil mit diesen Anime-Animationssachen manchmal ein bisschen Berührungsproblem habe. Da muss ich sehr in Stimmung sein, dass wir so etwas schauen. Und bei K-Pop Demon Hunters habe ich jetzt einfach mal ganz unverschämt darüber hinweg geschaut. Und dann haben wir noch einen, der zwei Nominationen hat. Sirat, das ist eine französisch-spanische Koproduktion, wo sich ein Vater zusammen mit seinem 12-jährigen Sohn zu Marokko auf die Suche macht, nach der Tochter, die während einem Rave verschwunden ist. So, das wäre jetzt mal so alle, die eine gewisse Anzahl von Nominationen haben, jetzt mal noch nicht auf Kategorien geschaut. Das machen wir. Aber jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer auf die Kategorien an der Oscar-Verleihung 2026. 24 Kategorien, die jetzt nicht alle einzeln durchgehen, sondern vor allem die Hauptkategorien. Warum sind es denn jetzt 24? Fragt ihr mich. Ja, wir haben dieses Jahr eine mehr. Es ist jetzt das Jahr soweit, dass auch das beste Casting mit dem Oscar ausgezeichnet wird. Die, die denken, hey, ah, zu tanzen. Nein, die kommen erst 2028, also erst in zwei Jahren. Also 24 Kategorien. Auch noch voran natürlich best Film. Ich habe jetzt schon zum einen oder anderen etwas gesagt. Da haben wir nominiert Bugonia, F1, schon gesagt, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, wo ich eben noch nicht viel dazu kann sagen, One Battle After Another, The Secret Agent und Agente Segreto, Sentimental Value, wo ich schon darüber geredet habe, Sinners und Train Dreams. Da gibt es wie jedes Jahr natürlich wieder Diskussionen darüber, welche das sie übergangen wurden. Da habe ich ganz laut geschrien, was ein Film angeht, The Testament of Anne Lee. Also der Rolling Stone Magazine, also für mich da mit fremden Federn zu schmücken, hat gefunden, das ist jetzt einer, der auffällt, dass der in keiner einzigen Kategorie nominiert ist. Das ist ein Film, der den Entstehung von der Shaker-Bewegung thematisiert. Das ist eine christliche Bewegung in den USA, die aus den Quäker entstanden ist und in den USA bekannt ist als United Society of Believers in Christ's Second Appearing. Also die, die daran glauben, dass der Jesus das zweite Mal auf der Welt erschienen ist. Und Amanda Seyfried, die Schauspielerin, spielt jetzt in dem Film The Testament of Anne Lee offenbar eine weibliche Form von Jesus, wahrscheinlich auch seine zweite Erscheinung auf der Welt. Und da habe ich ganz viel gefunden. Das ist jetzt also ein Frevel, dass der Film nicht ist nominiert wurde. Das Gleiche gilt auch für Wicked for Good, der zweite Teil von der Wicked-Saga, die sie jetzt am Aufbauen sind. Der erste Teil letztes Jahr war zum Beispiel als bester Film nominiert gewesen, den ich dann auch geschaut habe, Vorbereitung. Und ich sage jetzt an dieser Stelle, merci an Oscar Academy, dass sie den zweiten nicht nominiert hat, dass ich mir den auch sparen konnte. Ich habe nämlich den bis heute nicht gesehen. Von dem her finde ich es jetzt auch nicht so tragisch, dass der nicht nominiert. Blue Moon wird auch erwähnt. Das ist eben der neueste Linklater-Film, den ich auch noch nicht gesehen habe. Aber da habe ich auch ganz viele Leute gefunden. Der hat eigentlich auf die Liste gehört als bester Film. Hat ja jetzt zwei Nominationen. Immerhin bei der Hauptdarstellerkategorie ist er nominiert. Der Ethan Hawke, der da auch wieder mitspielt, der ja auch schon bei der Before Sunrise, Before Sunset und so weiter mitgespielt hat. Da habe ich aber auch nicht das Gefühl, dass der eine grosse Chance hat, zu gewinnen, aber ich greife vor. Und Nouvelle Vague ist auch so ein Film, der auftaucht, wenn es darum geht, Filme, die an den Oscars übergangen sind worden. Lustigerweise ohne ein Film von Richard Linklater. Irgendwie haben sie den Oscars das Jahr nicht so gerne gehabt. Der Film ist eine Liebeserklärung an die Bewegung im Film in den 50er, 60er Jahren vor allem ist losgetreten worden mit dem Kultfilm «Außer Atem» mit dem Jean-Paul Belmondo. Wie der Titel verrät, ist eben als Nouvelle Vague, als die Bewegung dann zumal in Geschichte eingegangen. Der taucht gar nicht auf dieser Liste an Nominationen. Jetzt aber die, die draufstehen, was ist jetzt so meine Vermutung, wer da gewinnt? Also wir haben ein paar heisse Anwärter, Hamnet als so bedeutungsschwangeres Historie-Epos, ist natürlich prädestiniert für die Oscars, ist auch sehr darauf angelegt, damit zu spielen in der engeren Auswahl an Filmen, die da gewinnen könnten. Marty Supreme natürlich. Vielleicht sage ich gleich noch zwei, drei Worte. Es ist eine Biografie über einen Tischtennisspieler, wo man aber muss erwähnen, ähnlich wie der Brutalist, hat es jetzt den Tischtennisspieler nicht wirklich gegeben. Ist so angelehnt an reale Figuren oder an eine Geschichte von einer realen Figur, aber gespickt eben mit fiktiven Elementen. Gespielt wird der Tennisspieler vom Timothy Chalamet, wo der bei der Hauptdarstellerkategorie auch nochmal auftaucht. Und das soll sehr gut sein, der Film, was ich bis jetzt gehört habe. Also der wird sehr gelobt und ich bin gespannt. Ich habe ihn jetzt eben noch nicht gesehen, darum kann ich noch nicht viel darüber sagen, aber das ist sicher auch so einer, der bei den Oscars ganz weit vorne auf die Favoritenliste gehört. One Battle After Another, habe ich vorhin schon gesagt. Und Sinners. Das sind von mir aus gesehen die vier Filme, die ernsthaft könnten in Erwägung gezogen werden, dass sie gewinnen. Und bei der aktuellen politischen Lage in den USA sage ich jetzt ganz klar, dass One Battle After Another das Jahr gewinnt. Wenn es jetzt nach mir ging, ja, die Frage gestellt nach dem Film, wo einem so längere Erinnerung könnte bleiben, da schafft es ehrlich gesagt jetzt wirklich keinen von diesen Filmen auf einer Liste, wo ich würde sagen, in 10, 20 Jahren redet da noch wirklich jemand drüber. Wenn es aber so ein bisschen darum ging, etwas Spezielles vorzuheben, wo jetzt nicht so 0815 klar ist, dass der bei den Oscars weit vorne muss dabei sein, dann ist es ganz klar Train Dreams. So ein eine Überraschung gewesen, auch wenn jetzt so der das filmische Arbeiten nicht neu erfindet, ist es so ein recht erfrischender Titel auf dieser Liste. Kommt mir ein bisschen so vor, wie so die sympathische, stille Person, die so an einem Tisch sitzt, wo 10 dabei sind, wo alle relativ laut am Reden sind und das Gefühl haben, sie haben etwas Wichtiges zu erzählen. Und die Person hockt einfach so nebendran, suffisant lächelnd und isst einfach so erst Nacht und sagt nicht viel dazu, bis sie dann mal aufgefordert wird von irgendjemandem von diesen Zampanos am Tisch und sagt: Hey, willst du nicht auch mal etwas sagen? Und so, nein, ich bin eigentlich ganz zufrieden, einfach hier ein bisschen zu höckeln und zu sein. Das ist für mich so Train Dreams. Das ist eine ganz bescheuerte Beschreibung jetzt, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was ich meine. Und darum möchte ich es dem Film eigentlich gönnen, wenn der gewinnt. Und darum ist das ist so mein Herz für Train Dreams. Ich weiß aber ganz genau, dass der nicht ausgezeichnet wird. Ich gehe ganz klar davon aus, dass One Battle After Another gewinnt, in Anbetracht von der Situation aktuell in den Staaten. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Beste Hauptdarstellerin. Und da kommt jetzt das Thema von vorher nochmal auf, das bedeutungsschwanger, auf Tränendrüse drückte, übertriebene bei Hamnet. Wirkt sich auch ein bisschen auf das Schauspiel aus. Und da haben wir Jessie Buckley, die die Frau spielt von William Shakespeare. Und leckt um ihr. Also ich meine, sie macht es sensationell. Aber es ist wirklich so übertrieben dramatisch, wie sie die Rolle spielt. Ich habe irgendwo einen Artikel, ich glaube es bei der Süddeutschen Zeitung, ist es, glaube ich, habe irgendetwas von Trauerporno gelesen. Und das ist die beste Bezeichnung für den Film und das Schauspiel, wo jetzt insbesondere Jessie Buckley hier abliefert. Also ich bin ein riesen Fan von dieser Frau, die ist jetzt relativ auch gerade dick am Kommen. Dirty Little Letters hat er, glaube ich, geheißen vor ein paar Jahren. Der eine Film mit der Olivia Colman. Das Jahr ist sie bei The Bride, spielt sie Frankensteins Braut, wo nächstens auch noch rauskommt und so. Also sie ist recht dick unterwegs, Jessie Buckley, und mit Hamnet oder mit dieser Rolle ist es wirklich einfach so drückt auf beste Hauptdarstellerin. Und da muss ich die anderen gar nicht mehr gross erwähnen. Wer da noch nominiert ist, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve oder Emma Stone, da ist ganz klar, Jessie Buckley, die gewinnt den Oscar. Ein Overacting, sagt man auf gut Englisch, aber eben, wie gesagt, ich finde, das hat sie jetzt fast verdient, weil sie sich so viel Mühe hat gegeben in diesem Film. Ja, das sind Oscar, ich muss sie bekommen. Nachher haben wir den besten Hauptdarsteller. Da ist der Timothy Chalamet, den ich vorhin schon gesagt habe. Der Leonardo DiCaprio ist wieder mal nominiert. Der Ethan Hawke für Blue Moon. Der Michael B. Jordan, den ich vorhin gesagt habe, der Zwillingsbrüder spielt in Sinners. Und der Wagner Moura, der Hauptdarsteller von Agente Segreto. Wagner Moura sagt vielleicht vielen noch etwas. Der hat vor ein paar Jahren hat er bei Narcos, bei dieser Netflix-Serie über Pablo Escobar, hat er den Escobar gespielt. Und der spielt jetzt hier die Hauptrolle in diesem Film. Oh, sehr gute, sehr dezente Art und Weise, wie er den Typ dort spielt. Der ehemalige Lehrer, der eben auf einem Passamt, ID-Amt ist es, glaube ich, das er arbeitet. Das sind die Nominierten. Und der Timothy Chalamet ist ja einer der aufstrebenden Jungstars in Hollywood. Wobei aufstreben kann man nicht mehr sagen, der ist schon seit Jahren eine Riesennummer. Ist auch schon ein paar Mal nominiert gewesen für einen Oscar. Letztes Jahr auch schon wieder, wo er Bob Dylan gespielt hat. Da hat auch der Adrian Brody gewonnen. Und das Jahr ist, glaube ich, seine Zeit gekommen, ziemlich sicher. Wird Timothy Chalamet hier gewinnen und von mir aus gesehen hat er das auch verdient. Und da gibt es von mir aus gesehen auch nicht unbedingt jemand anderes. Im Herzen habe ich natürlich immer Freude, wenn der Leonardo DiCaprio gewürdigt wird für das, was er schon geleistet hat in den letzten mittlerweile auch fast 40 Jahren, als er unterwegs ist. Aber ja, der hat ja jetzt seinen Oscar bekommen und ich glaube, ihm war es so gar nicht so wahnsinnig wichtig. Hat auch so gewürdigt in seiner Dankesrede dann zumal. Darum würde ich sagen, hey Timothy Chalamet, jetzt gebt ihm den, der hat es mal erreicht. Die anderen, die können von mir aus noch warten. Also Michael B. Jordan muss von mir aus gesehen noch ein paar Mal mehr zeigen. Das ist wirklich drauf hat. Wagner Moura, weiss ich nicht, ob der jemals wieder nominiert wird sein für einen Oscar. Darum möchte ich es eigentlich auch noch gönnen, wenn er jetzt wird gewinnen. Aber Timothée Chalamet, das ist jetzt so der, jetzt über Jahre hat er dafür gekämpft. Und gebt doch jetzt dem den Oscar, dann kann er nämlich vielleicht auch wieder mal etwas machen, das nicht so auf Oscar getrimmt ist. Beste Nebendarstellerin als nächstes. Da haben wir lustigerweise zwei, die bei Sentimental Value mitspielen. Einerseits Elle Fanning, das ist die Schwester von Dakota Fanning, die langsam auch also aus dem Schatten von ihrer eher bekannteren Schwester zu einer gewissen Zeit jetzt raustritt. Bei Sentimental Value spielt sie eine amerikanische Schauspielerin, die eben die Rolle soll übernehmen soll, die der Regisseur Stellan Skarsgård, ihre Tochter, eigentlich auf ein Lieb schreibt. Sie will die Rolle aber nicht unbedingt und darum kommt dann Elle Fanning da ins Spiel. Sie ist nominiert und die zweite Tochter, oder die zweite Tochter spielt von Stellan Skarsgård bei Sentimental Value, ist hier auch nominiert. Und jetzt kann ich mich nur blamieren, wenn ich probiere, den Namen zu lesen. Inga Ibsdotter Lileas. Dann haben wir Amy Madigan, Weapons. Stimmt, das ist auch so ein Film, wo bisher im Filmsünder-Universum glaube noch nicht gross ist erwähnt worden. Weapons ist ein Horrorfilm aus dem letzten Jahr. Da verrate ich glaube nicht zu viel, weil das passiert schon in den ersten paar Minuten, wo eines Nachts plötzlich alle Kinder aus einer Schulklasse verschwinden, bis auf einen Bub. Da geht es dann darum, dass man herausfindet, was mit diesen Kindern passiert ist. Und der Film wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Und da spielt eben dort Amy Madigan eine gewisse Rolle. Die muss man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt schon gesehen haben, aber die spielt in diesem Film ganz interessante Rolle, sage ich jetzt mal. Viel mehr wollte ich da nicht verraten. Also die hat es definitiv verdient, dass sie den Oscar bekommt. Dann haben wir noch Wumi Mosaku für Sinners, wo Freundin spielt von einem von diesen Zwillingsbrüdern. Habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt gross auf dem Schirm ist. Ganz anders gesetzt bei der Tiana Taylor aus «One Battle After Another». Sie spielt die Anti-Revolution-Mitstreiterin von Leonardo DiCaprio, wo er auch zusammen ein Kind hat mit ihr. Ich habe sie jetzt in dieser Rolle, sie ist auch so von mir aus gesehen, ein gewisser Streitpunkt. Die habe ich gefunden, sackstark, was sie da abliefert. Mir ist es ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich kann nicht genau sagen, wieso. Und mir war auch klar, dass sie ganz klar nominiert muss sein. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel die Tochter, die da auch noch eine Rolle spielt in diesem Film, gespielt von Chase Infinity, die hat jetzt eher gesehen auf dieser Liste oder lieber gesehen, sage ich jetzt mal, eher gesehen, vielleicht nicht unbedingt. Da ist jetzt auch die Frage, wer da genau gewinnt. Ich würde jetzt der Elle Fanning, der Amy Madigan und der Tiana Taylor gleichermaßen Chancen einräumen. Da wollte ich mich noch nicht festlegen. Und nicht, was meine Favoritin ist. Das erfahrt ihr dann, wenn es wirklich um die Oscars geht. Und dann haben wir noch neben Rollen von den Männern, da hat es auch einen gegeben, der scheinbar ist übergangen worden, laut dem Rolling Stone Magazine, das ist Adam Sandler. Der spielt mit in einem Film mit George Clooney, Jay Kelly heisst der, der so von einem alternden Hollywood-Star handelt. Also eigentlich spielt George Clooney in diesem Film sich selber. Und der Adam Sandler spielt seinen Manager, oder seinen Agent, würde man dem, glaube ich, sagen. Und ist erstaunlich gute Rolle, wobei der Adam Sandler in den letzten Jahren ein paar Mal können überzeugen mit seiner Rolle. Nicht unbedingt jetzt mit seinem Auftritt an der letzten Oscar-Verleihung, wo er dort irgendwie in einem Hoodie im Publikum gehockt ist und vom Conan O'Brien so gespielt bloßgestellt wird. Das würde ich jetzt nicht dazu zählen, aber ich habe jetzt den Jay Kelly auch gesehen, ist von mir gesehen so ein bisschen, ja, okay, Film, macht jetzt nichts, der taucht jetzt auch nicht mehr auf dieser Liste oder beziehungsweise gar nichts. Und der Adam Sandler hätte sich eben viel gewünscht, dass er jetzt endlich auch mal von dem schlechten Ruf wegkommt, wo man ihm immer zuschreibt, dass er echt nur ein Blödel-Schauspieler ist, schlechte Komödien macht und also, dass er ernsthafte Rollen kann spielen. Und jetzt hier ist er übergangen worden bei den Nominationen. Wenn wir dafür hier haben, sind zwei, die nominiert sind, nicht aus dem gleichen Film wie vorher, nicht aus Sentimental Value, sondern aus One Battle After Another. Da haben wir nämlich einerseits Benicio del Toro und der Sean Penn. Beim Benicio del Toro, sage ich jetzt mal auf der Gesamtliste, wenn man die so anschaut, hat am wenigsten Chancen. Die anderen vier möglich, dass die ausgezeichnet werden. Wir haben Jacob Elordi aus Frankensteins Monster, wo auch, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, bei den Golden Globes oder bei den British, wie heißt jetzt die schon wieder? British Achievement Film? Nein, ist ja gleich. Bei den BAFTA, also auf jeden Fall, ist er auch, glaube ich, ausgezeichnet worden. Keine Ahnung. Der Delroy Lindo, das ist so ein bisschen die Überraschung. Der spielt auch mit bei Sinners. Das ist so ein älterer Schauspieler, den er aber mit Sicherheit schon mal irgendwo in einem Film hat gesehen. Wenn nicht bei Sinners, dann sicher irgendwo anders. Der ist auch seit Jahrzehnten unterwegs zu Hollywood, aber wird auch immer nur so als Nebendarsteller wird er ab da. ein Gesicht, das man kennt, aber mit Sicherheit niemand weiß, wie er heisst. Und der ist jetzt nominiert. Und das wäre natürlich schön, wenn der den Oscar würde gewinnen, jetzt auch so in der zweiten Hälfte von seiner Karriere. Und wenn er jetzt nicht unbedingt extrem fürsticht in diesem Film. Aber ja, das wäre halt auch so einer, der halt einfach mal so lang fällig wäre, dass er mal gewinnt. Darum möchte ich es dem eigentlich noch gönnen, wenn er gewinnt. Und als letztes haben wir Stellan Skarsgård für Sentimental Value. Ist ja ein bisschen klar gewesen, dass der auch nominiert wird. Sie, ob er den gewinnt, weiß ich nicht. Und die ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass der Delroy Lindo, der Sean Penn oder der Stellan Skarsgård zum Schluss unter sich werden ausmachen. Da lasse ich mich jetzt auch noch nicht zu fest auf den Test raus, wer es ist. Da brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Bedenkzeit. Das erfahrt ihr dann in der Oscar-Nacht oder nach der Oscar-Nacht, besser gesagt, was da meine Prognose gewesen wäre. Dann haben wir Regie, da haben wir Chloe Zhao für Hamnet, der Josh Safdie für Marty Supreme, Paul Thomas Anderson für One Battle After Another, Joachim Trier für Sentimental Value und der Ryan Coogler für Sinners. Und da ist auch ganz klar von mir aus gesehen, Paul Thomas Anderson, habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass der noch nie einen Oscar gewonnen hat als bester Regisseur. Und darum, der wird das Jahr ausgezeichnet mit dem Oscar, quasi so ein bisschen wie der Christopher Nolan dann zumal für Oppenheimer, einfach so nach Jahren nie irgendwie grosse Chancen gehabt auf so etwas, wird er jetzt mal endlich belohnt. Und da habe ich das Gefühl, das passiert bei ihm und der ist gleichzeitig auch mein persönlicher Herzfavorit und darum überschneidet sich das hier. Gehen wir weiter zum, wenn wir die drei Buch und so Kategorien, die lassen wir, glaube ich, jetzt mal aus, in Anbetracht dessen, dass wir schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit haben. Animationsfilm kann man vielleicht schnell abhandeln. Da ist unter anderem eben der K-Pop Demon Hunters dabei, der schon etliche Preise abgeräumt hat, zum Beispiel der Golden Globe. Darum gehe ich auch davon aus, dass der in dieser Kategorie gewinnt. Das haben wir noch. Kamera, ja, da haben wir Frankenstein, wie die Engländer würden sagen. Oder wie man ja richtig sagt, wie wir wissen, spätestens seit dem Mel Brooks-Film. Frankenstein nominiert, Marty Supreme ist auch nominiert, One Battle After Another, Sinners und Train Dreams. Da ist viel möglich, sage ich jetzt mal, weil die Filme von mir aus gesehen, also jetzt mal abgesehen von Marty Supreme, die ich noch nicht da gesehen habe, eigentlich alle relativ gut daherkommen. Kostümdesign, das ist klar, dass ich die Historien eben natürlich nominiert, Frankenstein, Hamnet, Sinners und so weiter und so fort. Schauen wir den, wer da gewinnt. Was sich ja auch immer noch ein bisschen lohnt, genauer herzuschauen, ist beim internationalen Film, also beziehungsweise beim Nomination für den best nicht englischsprachigen Film. Das ist ein bisschen, von mir aus gesehen, ein bisschen böse gesehen, die Kategorie, die man so ein bisschen als Ausrede braucht, damit man keinen ausländischen Film oder keinen Film, der außerhalb von Amerika produziert ist, Wort als besten Film überhaupt muss nehmen, sondern die Kategorie noch geschaffen hat, für so Sachen dort können unterzubringen, wo man es eben der Hauptkategorie nicht unbedingt möchte, auszeichnet wissen. Da haben wir am Anfang einen Film gehabt, der, glaube ich, dann zu meinen beiden Kategorien gewonnen hat. Parasite war das dann gewesen, Oscar für Lake 2020, der in beiden Kategorien gewonnen hat, als besten fremdsprachigen Film und als besten Film überhaupt. Ich nehme jetzt nicht an, dass das dieses Jahr wieder passiert, aber da haben wir ja zwei Filme drauf, die eben auf der Hauptkategorie-Liste besten Film auch schon auftaucht sind, nämlich The Secret Agent, also Agente Segreto und Sentimental Value. Einer von diesen beiden wird in dieser Kategorie gewinnen, da bin ich mir ganz sicher. Letztes Jahr haben wir ja den Film gehabt, «I'm Still Here», ist ohne brasilianische Produktion gewesen, die auch während der Militärdiktatur gespielt hat. Darum weiss ich jetzt nicht, ob das Jahr darauf nochmal ein Film mit dieser Thematik ausgezeichnet wird. Darum «Sentimental Value» wird gewinnen und «O Agente Segreto» wird wahrscheinlich leer ausgehen. Weitere, die wir noch haben, ist «It Was Just an Accident», den ich vorhin schon angesprochen habe. Natürlich auch möglich «Sirat», den ich angesprochen habe, ist auch nominiert. Oder «The Voice of Hind Rajab», tunesischer Film. Da muss ich vielleicht noch schnell erwähnen, da gibt es etwas, was heute schon ein bisschen daneben ist. Eine Heldin, die Schweiz-Deutschland-Koproduktion aus dem letzten Jahr, die auf Missstände in den Spitälern aufmerksam gemacht hat, also was Pflege angeht, weil die ja auch auf dem Zahnfleisch laufen, weil sie zu wenig Personal haben. Eine sehr brisante Thematik, die halt einfach auch zu wenig Hollywood-mässig war und darum nicht nominiert wurde oder beziehungsweise nicht in die engere Auswahl gekommen ist am Schluss. Wäre ja eigentlich auf der langen Liste gewesen mit allen möglichen Anwärter für einen Oscar, hat es dann aber dann nicht in die 5 Nominierten reingeschafft, was ich ein bisschen schade finde, weil das eigentlich auch mal so ein bisschen, der hätte jetzt die Academy auch mal ein bisschen ein Zeichen setzen können. Aber eben, wie gesagt, vielleicht ist es halt auch zu wenig Hollywood die ganze Geschichte. Ich schaue noch ein bisschen weiter. Ich handle jetzt noch den Rest noch ein bisschen stiefmütterlich ab. Beste Filmmusik gibt es für mich eigentlich nur eine Wahl. Ja, da hat netterweise meine Schwester die Filmmusik von Sinners auf dem Kazoo eingespielt für das Quiz, das Endjahresquiz zum Filmjahr 2025, das ich bei Sinneswiss gemacht habe. Diese Filmmusik ist natürlich auch nominiert für die beste Filmmusik und auch für den besten Song. Also da, der Ausschnitt ist aus dem Stück «I Lied to You» von Ludwig Göransson geschrieben und von Miles Kapan performt. Der hat jetzt gesagt, der gewinnt einerseits die Filmmusik, auf jeden Fall der Ludwig Göransson, weil es ist eine Zeitreise, die dort abgebildet wird in diesem Film. Und das wird ja auch so gelobt für das Musikthema. Und darum habe ich das Gefühl, dass der Soundtrack definitiv gewinnt. Beim Song hingegen bin ich mir nicht ganz sicher. Da hat er einen grossen Herausforderer mit dem Golden. Das ist der Song aus K-Pop Demon Hunters, der da auch noch mitreden könnte. Ich glaube, sie legen jetzt hier auch fest für Sinners. Also «I Lied to You» gewinnt als bester Filmsong und der Soundtrack gewinnt als beste Filmmusik des Jahres. Und noch eine kleine lustige Randnotiz. Diane Warren ist wieder mal nominiert. Wenn ihr den Podcast die letzten Jahre auch gehört habt zu den Oscars, dann wisst ihr schon ein bisschen, dass Diane Warren so eine Armee ist, weil die mittlerweile, glaube ich, zum 18. Mal nominiert ist für Oscar, aber nie wirklich gewonnen hat. Achtung, in Anführungszeichen, sie hat 2022 hat sie den Ehren-Oscar bekommen, aber in der eigentlichen besten Songkategorie ist sie einfach immer übergangen worden und das wird dieses Jahr nicht anders sein, habe ich das Gefühl. Sie ist nominiert für einen Song, der «Dear Me» heisst, der offenbar aus einem Film ist, über sie. Diane Warren «Relentless» heisst der. Da hat sie die Musik dazu zugeliefert. Vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Augenzwinker von ihr selber gewesen, dass sie wie provoziert hat, dass sie das Jahr nochmal nominiert wird. Aber ich denke jetzt mal, nach mehr Oscar ist die Chance relativ klein, dass sie jetzt auch noch also jetzt definitiv noch mit dem ausgezeichnet wird. Was haben wir noch? Sound haben wir noch, visuelle Effekte und eben das Casting, wo noch ausgezeichnet wird, da gehe ich jetzt nicht mehr näher drauf ein, weil, wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile schon fast eine Stunde auf der Uhr und ich möchte ja auch noch auf das zu sprechen kommen, neben den Oscars, ob es noch so etwas passiert, beziehungsweise die Nacht vorher bekannt gegeben wird, wo ich auch noch so gerne hier reinbringe in diesen Podcast, obwohl die noch mehr mit Vorsicht zu genießen sind als die Oscars selber. Es ist das goldige Himbeere. Und da geht es ja meistens echt so ein bisschen darum, welche Filme sollen eigentlich abgestraft werden, besonders weil sie einfach schon nochmal das, was sie repräsentieren, scheiße ist. Und wenn ich da auf die Liste schaue, gibt es zwei grosse Favoriten aus dem letzten Jahr. Zwei, die nominiert sind für 6 goldige Himbeere für Anti-Oscar. Da haben wir Schneewittchen, da hat es letztes Jahr eine von diesen unsäglichen Disney-Real-Neuverfilmungen gegeben. Sie haben es immer noch nicht gelernt. Wobei, warum sollten sie es lernen? Es hat ja noch eine zweite gegeben, letztes Jahr Lilo und Stitch. Hat ja wieder Rekorde gebrochen für Schneewittchen. Sie sind jetzt ein bisschen abgestraft worden. Schon im Vorfeld hat es da riesige Diskussionen gegeben. Weil zum einen keine kleinwüchsigen Schauspieler sind gecastet worden für die 7. Was ist jetzt eigentlich dort? Es sind dann auch keine Zwerge mehr, weil das politisch nicht mehr korrekt ist. Darum sind es dann 7 Gauner oder Diebe oder Räuber oder weiss ich was. Auf jeden Fall eine ganz krude Geschichte. Das hat auch schon Diskussionen gegeben. Besetzung von einer Schauspielerin mit lateinamerikanischem Hintergrund ist kritisiert worden. Darauf ab, also ich rede hier von Rachel Zegler, die als Schneewittchen gecastet wurde, was sich dann selber noch abfällig über einen Film geäussert hat, glaube ich, bevor er überhaupt aus war. Dann Gal Gadot, die als böse Königin gecastet wurde, die schauspielerisch einfach wahnsinnige schlechte Leistung abliefert und so weiter und so fort. Auf alles aber eben der Film, der völlig vergessenswert ist oder beziehungsweise nicht mal schauenswert. Und darum ist Schneewittchen für 6 goldige Himbeere nominiert. Und der zweite Film, der es auf so viele Nominationen geschafft hat, ist «Krieg der Welten». Ja, genau. Eine Neuverfilmung von dem Stoff, wo mal in den, was ist das gewesen, in den 30er Jahren ein Hörspiel war am Radio, und er etliche Mal im Kino kam. Die letzte bekannte Verfilmung war die von Steven Spielberg in den 2000er mit dem Tom Cruise in Hauptrolle. Und jetzt hat es eben eine Neuverfilmung gegeben mit dem Ice Cube in Hauptrolle. Und der Clou von dieser Verfilmung ist, glaube ich, dass da ganz viel im Netz passiert über FaceTime, Telefonat und Webcams und Computerbildschirm und weiss ich und was alles. Und dann habe ich auch gehört, dass der von ganz vielen verrissen wurde, aber auch so ein bisschen auf einem Level mitspielt von, ey, der ist so schlecht, dass man ihn schon wieder sehen muss. Also so guilty pleasure-mässig. Also der wird natürlich jetzt auch relativ abgestraft mit 6 Himbeere-Nominationen. Was haben wir da? Es ist noch eine Star Trek-Verfilmung, die nominiert ist. Die Schlümpfe sind auch drauf, neue Kinofilme zu geben, letztes Jahr offenbar, habe ich auch nicht mitbekommen, aber wenn wir so in Kategorien schauen, aber da haben wir jetzt so die Frage, es ist alle Jahre immer das Gleiche. Welchen Film weiss ich einfach abstrafen, um einen Denkzettel zu verpassen und dass ich eben Krieg der Welt und Schneewittchen sind da die heissen Anwärter drauf, dass sie abräumen in diesen Kategorien. Also eben, da kommt es ein bisschen darauf an, weil sie mehr Schneewittchen, also Disney eins auswischen, einfach zum zeigen, jetzt hört mal auf mit diesen Real-Neuverfilmungen oder eben Krieg der Welten. Drum. Aber weil man Krieg der Welten offenbar wirklich noch so als Spass kann sehen, einfach mal zum Schauen, ein klägliches Scheitern möchte ich sehen. Und irgendwie sie Spass daran hat, gehe ich mal davon aus, dass Schneewittchen hier auch der wird gewinnen am Schluss. Ein Stündli Geplänkel wäre jetzt das wieder einmal gewesen. Es war ein bisschen Gelaber zu gewissen Teilen, aber das seid ihr ja von mir gewöhnt. Das ist halt, wenn man so unstrukturiert das Zeug durchjagt. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Gedanken vor der Oscar-Nacht, welche Filme, die ich jetzt nicht schon definitiv gesagt habe, dass ich das Gefühl, dass die gewinnen, dass ich da eine schöne Liste dabei habe, wenn ich da die Aufzeichnung mache, die jetzt das Jahr hoffentlich klappt, während der Oscar-Verleih selber, sodass ich auch noch kommentieren kann, was passiert. Also es wird nicht einen Livestream geben, den ihr direkt schauen könnt, das wird sich, glaube ich, so niemand antun, sondern der erscheint im besten Fall am nächsten Tag, dass ihr dort reinhören könnt, wenn es euch interessiert. Darum, ich probiere es noch einmal. Oder ja, ich nehme es auf jeden Fall vor. Ihr wisst, letztes Jahr ist ja das ein bisschen in die Hose gegangen. Was da genau schiefgelaufen ist, könnt ihr nachhören in der grossen Oscar-Debakel-Sendung aus dem 2025. Was ich euch noch empfehlen kann, wenn ihr irgendwie noch aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen findet, ja, ich möchte jetzt noch mal ein paar Sachen hören, dann könnt ihr wieder mal auf die Playlist auf Spotify Filmsünder im Exil gehen. Da ist jetzt auch nicht so viel passiert in letzter Zeit. Da habe ich eine Besprechung drauf gehabt, wo ich eigentlich auch noch Spass hatte, darüber zu reden. Das war ein Doku über Tesla und ihr autonome Fahren. Die ist vor kurzem rausgekommen. Die kann man auf Sky ist die leider nur erschienen. Ich weiß nicht, wie viele von euch das nutzen. Aber auf jeden Fall ein schönes Gespräch war beim Telestammtisch mit dem Sven. Mit ihm rede ich sowieso sehr gerne. Der Link findet ihr dort zu dieser Folge. Und das wäre es, glaube ich, für einen Moment. Schön habt ihr eingeschaltet. Und dann hoffe ich doch, dass es das Jahr klappt mit dem grossen Oscar quasi Livestream. Und ich muss ehrlich zugeben, wenn ich daran denke, schieße mir jetzt schon ein bisschen in die Hose, ob es denn auch wirklich klappt, das Jahr.
Yo, it's my only thing. I think I shot myself.
Okay, that's a wrap.